Ja, liebe Geschwister, das Thema das Gesetz und der Jünger oder der Jesu-Jünger, was lehrt Paulus? Beim letzten Mal hatten wir Teil 1 und ich hoffe, dass ihr das mitbekommen habt, dass das Gesetz an sich sehr gut ist. Das Problem ist nicht das Gesetz, das Problem ist der Mensch, der dieses Gesetz nicht halten kann. Weil es gibt manche Meinungen, auch von Christen, die genau das Gegenteil behaupten, ja, das hat uns gar nichts mehr zu sagen, das ist alles völlig, hat keinen Sinn mehr für uns, in dem Sinne hat keinen Wert mehr. Wer so denkt, kennt seine Bibel überhaupt nicht. Ja? Und ich habe uns letztes Mal das versucht zu erklären, wie wichtig das Gesetz Gottes ist, ja? Wie wichtig es ist, was Gott uns dort mitteilt. Es sind lauter wunderbare Dinge, die uns verhelfen, vernünftig zu leben. Ich habe uns auch gesagt, dass die Gesetze des Herrn, die Tora, die fünf Bücher Mose, die Grundbasis sind für alle menschlichen Beziehungen. Ob das bei den Juristen ist, ob es im Grundgesetz ist, alles ist verankert im zwischenmenschlichen Bereich, ja, hat Gott alles wunderbar angeordnet. Und jetzt ist aber wichtig, ist das jetzt alles? Müssen wir jetzt doch das Gesetz halten? Haben die Leute recht, die sagen, wir müssen das Gesetz halten und so? Und deswegen ist dieser zweite Teil so wichtig. Falsche Sichtweisen. Da gibt es leider ganz, ganz viele. Ja? Ich habe es eben schon versucht, ein bisschen zu beleuchten. Einige meinen, dass Gottes Gesetz ist abgeschafft worden. Das hat überhaupt keine Bedeutung mehr. Die Tora können wir eigentlich begraben. Ja? Ich habe schon mal gesagt, wer so denkt, kennt wirklich seine Bibel nicht. Ja? Jesus hat das Gesetz nicht befolgt, glauben einige. Ist ja die Gnadenzeit gewesen. Der Herr kam unter der Gnadenzeit, was übrigens nicht stimmt. Jesus kam nicht unter der Gnadenzeit. Die Gnadenzeit hat erst stattgefunden seit der Ausgießung des Heiligen Geistes in Apostelgeschichte 2. Und wir werden gleich sehen, dass, wie die Zusammenhänge alles sind. Ja? Also Matthäus 5, die Verse 17 bis 20 lese ich uns mal vor. Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz oder die Propheten außer Kraft zu setzen, sagt Jesus. Ich bin nicht gekommen, um außer Kraft zu setzen, sondern um zu erfüllen. Denn ich sage euch, solange Himmel und Erde nicht vergehen, wird auch kein einziger Buchstabe und nicht ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen. Alles muss sich erfüllen. Wer darum eines dieser Gebote, und wäre es das Geringste, für ungültig erklärt und die Menschen in diesem Sinn lehrt, der gilt im Himmelreich als der Geringste. Wer aber danach handelt und dementsprechend lehrt, der gilt viel im Himmelsreich. Denn ich sage euch, wenn euer Leben der Gerechtigkeit Gottes nicht besser entspricht als das der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr mit Sicherheit nicht ins Himmelreich kommen. Das sagt der Herr Jesus. Und Paulus sagt in Galater 4, Vers 4, als ich aber die Zeit erfüllt hatte, sandte Gott seinen Sohn zur Welt gebracht, von einer Frau und dem Gesetz unterstellt. Das ist ganz wichtig, dem Gesetz unterstellt. Jesus war unter dem Gesetz, damit er es erfüllte. Das heißt, all die Forderungen, die das Gesetz stellte, hat Jesus angenommen. Jesus war der Einzige, der, wenn ich das so sagen darf, die Erfüllung der Tora war. Jesus hat alle Gebote, die Gott aufgelegt hat, den Menschen, mit seinem Leben erfüllt. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir diese Dinge verstehen. Sonst verstehen wir auch den Heilsplan Gottes nicht. Ja, manche sagen, ja, das Gesetz, Jesus ist ja gekommen und hat das jetzt endlich für ungültig erklärt. Wir haben eben gehört, Jesus selbst hat etwas ganz anderes gesagt, ja. Und dann ist noch eine wichtige Sache, Paulus hat das Gesetz negativ zur Seite gelegt. Das behaupten auch einige Christen. Ja, Paulus hat ja bestätigt, dass das Gesetz überhaupt nicht gut ist, ja. Stimmt nicht. Römer 7, Vers 12, da steht, es bleibt also dabei, dass das Gesetz heilig ist, seine Forderungen sind heilig, gerecht und gut. Das betont Paulus. Paulus sagt weiter in Römer 3, Vers 31. Setzen wir nun dadurch, dass wir alles vom Glauben abhängig machen, das Gesetz außer Kraft? Keineswegs. Das Gegenteil ist der Fall. Wir bringen das Gesetz dadurch erst richtig zur Geltung. Also Paulus sagt letztendlich, dass das Gesetz bestätigt den Glauben. Was er damit meint, werden wir im Laufe des Vortrages immer mehr verstehen. Und dann noch eine wichtige Bibelstelle im 1. Timotheusbrief, Kapitel 1, die Verse 8 bis 11. Da steht, nun, das Gesetz ist, wie wir alle wissen, gut und nützlich, vorausgesetzt, man wendet es in der ihm angemessenen Weise an. Man muss sich also darüber im Klaren sein, für wen das Gesetz bestimmt ist. Es richtet sich nicht gegen den, der ein Leben nach Gottes Willen führt, sondern gegen denjenigen oder gegen diejenigen, deren Leben im Widerspruch zu seinen Ordnungen steht und die sich gegen ihn auflehnen. Es richtet sich gegen gottlose und sündige Menschen, denen nichts heilig ist und die keine Ehrfurcht kennen, die gegenüber ihrem Vater und ihrer Mutter gewalttätig werden, nicht vor einem Mord zurückschrecken, ein ehebrecherisches Leben führen, Knabenschänder, Menschenhandel treiben, Lügen verbreiten, falsche Eide ablegen oder sonst etwas tun, was mit der gesunden Lehre unvereinbar ist. Mit anderen Worten, das Gesetz richtet sich gegen alles, was nicht dem Evangelium entspricht, das mir anvertraut worden ist und in dem Gott, der über alles preisende Herr, seine Herrlichkeit sichtbar werden lässt. Das ist so ganz wichtig, diese Bibelstelle. Also das Gesetz ist letztendlich für Menschen, die nichts mit Gott am Hut haben wollen. Die glauben, sie brauchen diesen Gott nicht und Gott ist gar nicht heilig und sie wären so gut, dass sie Gott gar nicht brauchen. Und wisst ihr, hier liegt ein ganz großes Problem in vielen Evangelisationen heutiger Tage. Man macht ein Programm mit den Leuten, kommt zu Jesus, wird alles cool, wir essen mal ein bisschen Popcorn, eine Cola Light noch dazu, danach noch ein Eis essen gehen, ja, und man verwässert das Evangelium. Man macht eine Show daraus, ja, macht Theaterstücke und macht eine coole Band und so, denkt, dann ist man ganz cool. Das steht nicht in der Bibel. Sondern ein Mensch, der Jesus nicht kennt, der muss, hör genau zu, was ich jetzt sage, das ist eines der wichtigsten Sätze in der Evangelisation, der Mensch ohne Gott muss durch das Gesetz zerbrochen werden. Das Gesetz muss den Menschen entlarven, dass er ein durch und durch Sünder ist. Und deswegen müssen Evangelisten Leute sein, die die Tora predigen. Ein Evangelist muss den Menschen zeigen, du bist hoffnungslos verloren. Und das findet heute nicht mehr statt. Man macht Evangelisation, Showprogramm und was weiß ich nicht alles. Der Mensch muss sich wohlfühlen. Nein, der Mensch muss sich sowieso nicht wohlfühlen. Gott muss sich wohlfühlen. Und wenn Gott sich wohlfühlt und der Mensch Gott wohlgefällig leben will, dann fühlt der Mensch sich auch wohl. Das ist eine ganz andere Perspektive. Und da gehen wir leider immer mehr dran vorbei. Das Bild kann ich euch nur empfehlen, das ist großartig. Also dieses hier, das habe ich alles durchgelesen in der Vorbereitung und bin im Keller da richtig jubelnd hochgesprungen, wie herrlich das einfach ist, ja, diese Eigenschaften. Also was lehrt Paulus über das Gesetz und wie sich ein Jünger Jesu dazu verhält? Paulus stellt Folgendes gegenüber. Das Gesetz und Geist, ja? In Römer Kapitel 7, Vers 6, da steht, jetzt aber, wo wir dem Gesetz gegenüber gestorben sind, das uns gefangen hielt, unterstehen wir ihm nicht länger. Wir stehen jetzt im Dienst einer neuen Ordnung und des Geistes und unterstehen nicht mehr der alten Ordnung, die vom Buchstaben des Gesetzes bestimmt war. Und da haben viele Christen ein Problem. Die können Geist und Gesetz nicht auseinanderhalten. Dann sind das Christen, die gesetzlich handeln. Als Christ darfst du nicht. Und dann haben sie einen Sündenkatalog. Dann fangen sie an, wie die Pharisäer und die Sadduzäer Lebensregeln zu bestimmen. Das hat nichts mit Evangelium zu tun. Da versucht der Mensch aus sich heraus wieder ein Programm zu entwickeln. Aus sich, ja. Das ist nichts anderes, als was Adam und Eva machten. Sie haben sich selbst bekleidet. Die Feigenblätter ist ein Bild, der Mensch möchte sich schön vor Gott machen. Gelingt nur nicht. Gott sagt, bringt nichts. Gott musste Fell holen, ein Opfer, ein Tier musste sterben. Erster Hinweis, dass Blut fließen muss. Sieh mal, das ist ganz wichtig. Das zweite, Römer 8, Vers 7, da steht, denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Jesus hat, als du ihn eingeladen hast, seine Erfüllung in dir hineingelegt. In Gottes Augen stehst du vor ihm, als wenn sein Sohn steht. Das ist übrigens der einzige Grund, warum du 24 Stunden Zugang hast ins Allerheiligste, wie es der Hebräerbrief sagt. Weil Jesus für dich alles vollbracht hat. Wir müssen eins unterscheiden, das tun viele Christen leider auch nicht. Unser Wandel und unsere Stellung. Unsere Stellung vor Gott ist vollkommen ohne Sünde, weil Gott uns in Jesus genauso sieht. Aber unser Wandel ist alles andere als vollkommen. Versteht ihr? In der Stellung vor Gott, als du dich bekehrt hast, als du Jesus Christus aufgenommen hast in dein Leben und ihm deine Schuld und Sünde bekannt hast, in dem Moment hat er dir vergeben, hat dich versiegelt mit dem guten Heiligen Geist und hat alles, was er erworben hat, in seinem ganzen Leben, in seinem Sterben und in seiner Auferstehung in dir hineingelegt. Das musst du wissen. Wenn du das nicht weißt, wird der Teufel dich in 1000 Sekten reinbringen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich darf durch Jesus Christus in meiner Stellung vor Gott vollkommen sein, aber leider nicht in meinem Wandel. Aber eines Tages werden wir hier nicht mehr wandeln müssen, denn kommen wir zum Schauen. Und dann dürfen wir die Vollkommenheit genießen. Das ist das, was du wahrscheinlich jetzt hoffentlich als Christ dich danach sehnst, oder? Wisst ihr, wonach ich mich am meisten sehne? Endlich mal nicht zu sündigen. Und endlich so zu leben, dass ich 24 Stunden Jesus vollkommen gefalle. 2. Korinther 3, 6, da steht, der uns tüchtig gemacht hat zu den Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabes, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe, der tötet, aber der Geist macht lebendig. Und das ist ganz wichtig. Der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Und das passiert in einer Evangelisation, wenn sie biblisch funktioniert. Der Mensch muss erstmal völlig entblößt werden, dass die Leute sagen, Hilfe, ich bin rettungslos verloren, wer holt mich denn hier raus? Genau, der Schrei nach einem Retter muss sein. Aber wisst ihr, wenn Leute Honig in den Mund geschmiert werden, du bist ein ganz toller Hecht, auf dich hat Jesus nur gewartet, was könnte Gott aus deinem Leben machen? Du bist ein Knaller oder eine Knallerfrau, ja? Das hat doch damit nichts zu tun, das ist Gesetz, das tötet. Du kannst erst das Leben ergreifen, wenn du vorher im Tode warst. Der Mensch muss durch das Gesetz erkennen, hoffnungslos verloren. Ich bin tot vor Gott, ach du liebe Gott. Und wie kommt die Wende? Der Geist. Welcher Geist? Deiner? Nein, der Heilige Geist. Jesus sagt, er wird kommen und wird den Menschen überführen von der Sünde. Das heißt, das machen viele Christen auch verkehrt. Sie versuchen, Menschen zu bekehren. Steht nicht in der Bibel. Du sollst Zeugnis geben, nicht bekehren. Ich hoffe, dass du noch nie einen Menschen bekehrt hast, weil der wird nicht ankommen im Himmel. Gott muss bekehren. Gott muss durch den Heiligen Geist sozusagen das Licht anknüpfen. Du musst auch gar nicht verzweifeln und dich nicht unter Druck setzen. Manche sagen, oh, ich muss jetzt meinen Arbeitskollegen mit aller Gewalt, Herr, ich muss ihn jetzt überzeugen. Nein. Du musst überhaupt nicht überzeugen. Das ist falsch. Du musst bezeugen, ist ein Unterschied. Du musst einfach nur sagen, was du mit Jesus erlebst und was du getan hast, als du ihn eingeladen hast. Und alles andere, lieber Christ, bitte nicht machen, weil dann vergewaltigst du geistlich einen Menschen und er bekehrt sich, weil du ihn unter Druck setzt. Und dann kommt ein geistlicher Krüppel auf diese Welt. Und da gibt es viele von, die durch den Druck der Menschen sich bekehrt haben, aber nicht durch die Klarheit, die der Heilige Geist gegeben hat. Und das macht uns doch entspannt, dass du sagst, hey, ich muss nur Zeugnis geben, ja. Und alles andere machst du, ja, genau. Dann musst du auch nicht verkrampfen. Dann kannst du ganz normal, auch ihr junge Leute, müsst in der Schule nicht plötzlich euch anziehen wie Mose und denken, ich muss jetzt sprechen, gelobt sei der Herr, ja. Sondern ganz entspannt mit den Leuten, kannst Fußball spielen, kannst auch mal schubsen, ja. Und kannst ihnen trotzdem sagen, weißt du, ich habe Jesus kennengelernt. Was? Bist du auch ein Frommer? Ja. Und dann sprichst du mit deiner Sprache, bitte nicht mit Kanon, bitte sprech nicht so wie ich, bitte nicht. Ja? Sprech mit deiner Sprache. Ja? Ich weiß nicht, wie Heidegger und so. Wenn ich das mache, ist das lächerlich. Manche machen das ja. Manche sind 50, 60 Jahre und hallo Digga, alles klar. Also lächerlich, ja. Ich glaube, manche haben ein Problem, älter zu werden. Ja? Bleib doch mal entspannt. Das ist, finde ich, das passt einfach nicht. Ja? Manche Leute mit 70, die müssen sich anziehen wie ein 18-Jähriger oder so. Die haben auch irgendwo gelitten, glaube ich, ja. Also steh doch einfach zu deinem Alter, ist doch alles gut. Du musst nicht wie der letzte Heuler rumlaufen, aber du musst jetzt auch nicht irgendwo denken, mit 80 bist du noch völlig Hype und so. Ihr wisst, was ich meine, ja? Also das ist ganz wichtig, Gesetz und Geist. Und dann ist hier Leben unter dem Gesetz und Leben im Glauben. Paulus sagt in Römer 3, 28, denn wir gehen davon aus, dass man aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wird, und zwar unabhängig von Leistungen, wie das Gesetz sie fordert. Du musst. Merken wir das? Viele Christen, ah, ich muss das, ja, ich muss das. Muss? Nein. Der Unterschied zwischen allen Religionen auf dieser Welt und dem Evangelium, kann ich euch kurz erklären, ganz schnell. Religion, du musst tun, Evangelium, alles getan. Himmelweiter Unterschied. Alle Religionen, du brauchst die ganzen Religionen nicht zu erforschen, immer das Gleiche, du musst tun. Und Evangelium, ich habe für dich getan. Du musst nur annehmen. Das ist mir zu einfach und zu billig. Genau, das ist das Problem des Menschen, sein Stolz. Ich kann nichts dazu beitragen? Nein. Aber ich muss doch so ein bisschen dazu beitragen können? Nein. Aber ich versuch's. Genau, dann wirst du in Gesetzlichkeit gehen. Dann wirst du ein Christ sein. Oh, ich habe heute nur eine Stunde studiert, die Bibel. Herr, heute bist du mit mir nicht so. 2 Stunden, ja. Hast du ständig, fühlst du geistlich deinen Puls? Habe ich heute genug gebetet? Habe ich heute genug getan? Und so, weißt du? Verkrampftes Christsein, Schlimmste, was es gibt. Dann bleib lieber ganz ohne Jesus. Es geht dir besser, als sowas zu machen. Das Schlimmste, was es gibt. Ja? Und dann noch eine Sache, Römer 4, Vers 13. Nicht anders ist es mit der Zusage Gottes an Abraham, ihm als Erben die ganze Welt zum Eigentum zu geben. Auch diese Zusage, die ihm darüber hinaus seine Nachkommen galt, war nicht an die Befolgung des Gesetzes gebunden. Sie wurde ihm vielmehr gegeben, weil er aufgrund des Glaubens in Gottes Augen gerecht war. Aufgrund des Glaubens. Er hat ihn erwählt aufgrund des Glaubens. Gott hat ihn einfach erwählt. Das hat er mit dir auch gemacht. Hast du dir schon mal überlegt, warum macht er das eigentlich mit mir? Manche Christen sagen, das ist normal, das ist doch klar, dass er sich für mich entscheidet. Ne? Nein, warum sind wir hier im Glauben? Warum sind wir nicht irgendwo in Sekten gelandet oder was weiß ich, in irgendwelchen Irrlehren? Das ist einfach Gnade. Und Römer 3, Vers 12, das Gesetz aber fragt nach dem Glauben. Hier gilt, nur wer seine Forderung erfüllt, wird leben. Das Gesetz peitscht uns, ja. Es zeigt uns einfach, du hast keine Chance. Und Gott sei Lob und Dank ist dann der Glaube und die Gnade und der Geist Gottes, ja. Das ist es. Und genauso sollten wir es lesen. Und das hier, das könnt ihr im Foto machen, deswegen habe ich das mal mitgemacht. Zusammenfassend gesagt, das Gesetz spiegelt Gottes Charakter wider, und zwar perfekt. Das ist hochinteressant. Ich kann euch das nur raten, das habe ich gemacht, ja. Die Eigenschaften des Gesetzes, was sie sagen, und dann wie Gott ist. Das Gesetz ist gut, Gott ist auch gut. Das Gesetz ist rein, Gott ist auch rein. Also das zu sehen, das ganze Gesetz ist die Erfüllung in Gott. Ja? Und wenn du Jesus hast, hast du in ihm die ganze Erfüllung. Und alles das, was du sagst, oh, das fände ich gerne auch, das hast du in Jesus. Alles, was hier steht, hast du in Jesus in dir. Du musst nur diesen Jesus Raum geben. Und kapieren, dass es nicht mehr heißt, ich muss tun, sondern er muss tun. Ja? Er muss tun. Du musst ihn wirken lassen. Und nicht versuchen, verkrampft irgendwas zu machen. Das wird nicht gelingen. Ja? Dann ein nächster wichtiger Punkt. Gott bevorzugt niemanden. Steht in Römer 2, Vers 11. Denn Gott bevorzugt niemanden. Das ist einfach so. Ja? Gott ist total unparteiisch. Wisst ihr, was das Gewaltige ist? Du könntest in einer Familie groß geworden sein und deine beiden Eltern sind völlige Götzendiener. Und dich ruft Gott in seine Nachfolge und du wirst ein gesegneter Mann oder eine gesegnete Frau. Es kann aber auch genau das Gegenteil sein. Du kommst in ein gläubigen Elternhaus und lebst wie der Gottloseste auf diesem Erdboden. Siehe Manasse. Hat Hiskia als Vater gehabt. War der größte Götzendiener. Ich meine, Gott hat ihn später noch zu sich gezogen, aber durch viel Not. Das ist Gnade, oder? Und Gott bevorzugt keinen. Das ist immer das, wenn ich im Gefängnis reingehe und mit den Leuten Seelsorge habe oder Bibel arbeite oder das Evangelium verkündige, kann ich sagen, hier drinnen ist keiner, mit dem Gott nicht klarkommt. Du kennst mein Leben nicht, brauche ich nicht, Gott kennt das Leben. Ja, aber wenn du wüsstest, was ich auf dem Kerbholz habe, ich sage, das ist lächerlich, deine Sünde. Was? Du weißt gar nicht, was ich gemacht habe, Mord und so, lächerlich. Ich kenne einen, das war der größte Mörder aller Zeiten. Er hat Sünden auf sich gehabt, da sind alle Sünden der Welt zusammengefasst. Wer soll das denn sein? Jesus am Kreuz. Es wird nie jemanden geben, der verfluchter war als Jesus am Kreuz. Es wird nie jemanden geben, der Gottes Ferne mehr gespürt hat als Jesus am Kreuz. Und deswegen können wir zu jedem Menschen gehen. Deswegen gehe ich ins Gefängnis zu Mehrfachmördern und sage, dich kann Jesus rausholen. Weil der lag noch viel schlimmer im Sumpf als du am Kreuz. Aber der ist da nicht geblieben, der ist auferstanden. Und das ist der Grund deiner Rechtfertigung. Weil er auferstand, gibt es für dich Hoffnung. Egal wie verkorkst dein Leben ist. Das ist unsere Botschaft, die wir oft vergessen. Weil wir Leuten Moral predigen. Das darfst du darfst nicht töten. Das weiß der. Du darfst keine Drogen nehmen. Das weiß der auch. Der fragt sich nur, wie komme ich da raus? Wie kann diese verteufelste Sucht zerbrochen werden? Die Menschen brauchen den Ausweg, dass sie verloren sind, dass sie Sünder sind, das wissen die meisten. Das ist meine Erfahrung. Im Gefängnis musst du nicht den Leuten sagen, dass sie viel gemacht haben, auch wenn sie Geschichten erzählen, aber wenn du mit denen allein unter vier Augen bist, dann heulen sie wie kleine Kinder. Die wissen, dass ihr Leben gegen die Wand gefahren ist, aber die wissen, ich komme da nicht raus, Christian. Wenn ich hier rauskomme, bin ich wieder in den alten Trott. Wer holt mich da raus? Ja, da gibt es nur einen, der das kann, Jesus. Und das Gesetz zeigt mir meinen sündigen Zustand. Ich fand das Bild so schön, dass wir uns spiegeln im Wort Gottes, ja. Römer 3, 20, denn auch durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften steht kein Mensch vor Gott gerecht da. Das Gesetz führt vielmehr dazu, dass man seine Sünde erkennt. Dafür ist es da. Wir können Gott danken, dass es das Gesetz gibt, sonst hätten wir gar nicht erkannt, dass wir verloren sind. Wenn du das Gesetz siehst, sagst du, das passt nicht genau, das ist es. Petrus hat das verstanden. Herr, geh aus meinem Boot. Passt nicht, du bist heilig, ich bin Sünder. Der hat das verstanden. Eigentlich passt das nicht, oder? Eigentlich hat sich der Herr Jesus mit dir und mir ganz auf was ganz Komisches eingelassen. Wir machen ihm ständig Probleme und er ist ständig unglaublich gut zu uns. Das passt eigentlich nicht. Wir betrüben ihn, er liebt uns. Wir schämen uns, vor irgendwelchen erbärmlichen Menschen ein Zeugnis zu geben und er bezeugt uns jeden Tag vor dem Vater und betet für dich. Passt nicht, oder? Ich habe schon mal gesagt, Herr Jesus, du hast eine ganz komische Mathematik. Und Entschuldigung, dass ich dir so sagen darf, als Kaufmann bist du ganz komisch. Ich bringe dir nur Dreck und Mist und Versagen und du gibst mir die Blüte, was es nur gibt. Leben, Liebe, Vergebung. Warum machst du das eigentlich? Hast du schon mal Jesus das gefragt? Ich habe ihn das gefragt. Er hat mir auch geantwortet. Er hat mir gezeigt vom Wort Gottes, du hast immer noch nicht verstanden, was Liebe ist. Also ich meine nicht menschliche Liebe, Philia oder so einen ganzen Zirkus da. Agape. Ich liebe dich, weil ich dich liebe. Ja, aber in mir ist nichts, das weiß ich. Aber ich liebe dich trotzdem. Das ist die Agape. Das ist einfach herrlich. Römer 4, Vers 15. Denn das Gesetz zieht Gottes Zorn nach sich, weil es übertreten wird. Übertretung gibt es nur dort nicht, wo es kein Gesetz gibt. Klar, oder? Wenn es Gesetz nicht geben würde, wissen wir gar nicht, wie heilig Gott ist und wie sündig wir sind. Und deswegen hat Gott gesagt, ich gebe euch mal etwas, was euch mal zeigt, wer ihr seid. Und Galater 3, Vers 19, was aber soll dann überhaupt das Gesetz? Gott hat es zusätzlich gegeben, damit wir das Ausmaß unserer Sünden erkennen. Dieses Gesetz, von den Engeln durch den Vermittler Mose zu uns gebracht, sollte auch nur so lange gelten, bis der Nachkomme von Abraham da wäre, an dem Gott sein Versprechen erfüllen wollte. Und wer war das? Jesus. Der verheißene Messias. Also, ich hoffe, dass du dich ab und zu in meinem Spiegel guckst, ja? Wisst ihr, warum viele Christen, der Teufel schafft es, dass viele Christen nicht mehr das Alte Testament lesen? Fünf Bücher Mose, das war für Abraham und Mose, aber nicht für mich. Ja, das denkst du aber auch nur du. Aber dementsprechend sieht das Leben der Christen aus. Larifari, keine Heiligkeit, keine gesunde Ehrfurcht vor Gott mehr. Schau mal hier in der Tora, betrachte mal, wie heilig Gott ist. Dann wirst du so groß mit einem ganz fetten Hut. Und das brauchen wir. Nicht, dass das Gesetz uns knechtet, nicht, dass wir das Gesetz erfüllen können, wir nicht. Aber das Gesetz hilft uns, respektvoll mit Gott umzugehen, dass wir sagen, mein lieber Scholli, bist du heilig? Darf ich überhaupt dein Wort im Mund nehmen? Ja? Und heutzutage hat man Gott degradiert, so ein Wald- und Wiesengott. Jesus ist ein Kumpel geworden, ja? Der sagt auch nochmal zur Sünde, kann er mal ein Auge zudrücken, es ist so schlimm, Digga, wird schon alles. Fing schon vor 30, 40 Jahren an, dass Jugendbücher kommen. Hi Boss, alles klar, Digga, da oben, ja? Wo ich denke, das Buch müsstest du verbrennen. Das ist Blasphemie. Hallo, wie redest du mit Gott? Jesus will unser Freund sein, das traue ich mir schon kaum auszusprechen, ja? Aber er wird immer unser Herr sein, nie unser Kumpel, Leute. Nie unser Kumpel. Wenn du das hast, hast du kein Jesusbild von der Bibel. Jesus ist so heilig, dass einer seiner Lieblingsjünger Johannes wie tot vor ihm niederfällt, als er ihm begegnet in Offenbarung. Das ist kein Wald und Wiese. Und wir haben nicht mehr den Herrn Jesus, den man anspucken konnte, beleidigen konnte, schlagen konnte. Ist vorbei. Der kommt und durch die Erscheinung seines Wesens wird er den Antichristen vernichten. Der sagt noch nicht mal was. Der steht da nur. Durch die Erscheinung ist schon alles aus. Dieser Jesus ist dein Jesus. Vergiss es nicht. Er ist der Herr. Ja? Wir dürfen ihn lieben. Wir dürfen sagen, Herr, du bist mein Freund. Aber ich bete dich an. Ich habe von nichts mehr Angst, als dass wir lässig mit Jesus leben. Wenn es einer würdig ist, respektvoll mit ihm zu leben, ist er das. Wie lebst du respektvoll? Indem du das tust, was er dir sagt. Indem du nicht rebellierst, indem du ihm Recht gibst, wenn er sagt, ordne das. Ja, Herr, fällt mir schwer, das weiß ich. Ich gebe dir die Kraft, aber ordne. Das ist so wichtig, ja. Das Gesetz ist der Zuchtmeister auf Christus. Das heißt, wir sollen durch die Erkenntnis, dass wir nie aus eigener Kraft die Gebote und Gesetze Gottes alle haben, halten können, eine Sehnsucht nach einem Retter bekommen, nämlich Jesus Christus. Das ist das Entscheidende, Geschwister. Dafür ist das Gesetz da. Es soll in dir ein Schreien erwecken. Wer holt mich hier raus aus diesem sündigen Leben? Wer macht mich gerecht vor Gott? Und dann ist es nicht so, wie die Pharisäer sagen, du musst es tun, halten und so. Das haben sie Menschen versucht. Denn wäre Jesus umsonst gestorben am Kreuz? Das hat keiner geschafft. Hat Mose nicht geschafft, bei all der Heiligkeit. Hat Hesekiel nicht geschafft, Jeremia, Jesaja, alle haben versagt. Es musste der Sohn Gottes kommen. Und er hat drei Worte gerufen. Es ist vollbracht. Und damit ist alles getan. Und weil der Teufel das weiß, der ist nicht dumm, versucht er den Menschen klarzumachen, nö, aber du kannst auch noch was tun. Weil er dann weiß, dann hat er den Menschen. Dann wirst du verkrampfen. Dann wirst du, anstatt Jesus zu betrachten, dein erbärmliches Leben betrachten und dann mal gute Nacht. Dann schaust du nicht mehr auf das, was Jesus alles für dich getan hat, sondern dann schaust du auf deine Versäumnisse. Viel Spaß in der Depression. Ich sage euch eins, der Teufel hat nur ein Ziel, er möchte den Fokus auf Jesus in deinem Leben verhindern, weil er genau weiß, wenn ihm das gelingt, dass der Blick weg von Jesus ist, dann geht es mit dir in die Sackgassen und in die Nacht. Aber sobald Jesus dein Fixstern ist, auf den du dich fokussierst, in dem er dein Alles ist, ich sage dir, dann wird dein Leben gelingen, weil du dann den richtigen Blick hast. Steht in meiner Bibel nicht, betrachtet den Teufel. Manche Christen machen das. Ja? Manche Christen kennen sich mit Sekten, und ich wollte schon gerade sagen Insekten, besser aus als mit der Bibel. Manche Christen, die wissen alles über den Islam, die wissen alles über Hinduismus. Und dann fragst du sie, kennst du eigentlich Obadja? Was ist das, neues Duschgel oder so? Nee, das ist ein Prophet. Ach so, das wusste ich gar nicht. Beschäftige dich mit der Bibel. Beschäftige dich mit der Wahrheit und die Lüge wird automatisch entlarvt. Du musst keine Sekte studieren. Wenn du in der Bibel zu Hause bist, erkennst du das Original von der Fälschung. Ist so. Ja? Und du wirst viel mehr Freude haben. Ich muss mich, weil ich Pastor bin und mich mit einigen Sachen biblischer Lehre beschäftigen, muss mich auch mal mit solchen Dingen beschäftigen, wie Irland und so. Aber das mag ich nicht gerne, wenn ich ehrlich bin. Am liebsten betrachte ich Jesus. Die schönsten Bibelstunden für mich sind, wenn ich in der Stiftshütte studiere, ja? Wenn ich sehe, was für Bilder alles auf Jesus weisen, wenn ich das Leben Jesus selbst betrachte, ja? Dann geht mein Herz auf. Es gibt nichts Schöneres, als sich mit Jesus zu beschäftigen. Und alles andere muss Beiwerk sein. Ja? Ja, so ein bisschen Zeit muss ich mich auch mal dafür beschäftigen, aber dann wieder zurück. Früher hat der Teufel mich aufs Glatteis geführt. Da habe ich mich ganz viel dann auch mit den ganzen Erlern und Sekten und Insekten beschäftigt. Ja? Und das hat mir nicht gut getan. Wenn du dich immer mit der Dunkelheit beschäftigst, werden deine Gedanken dunkel. Und die Dunkelheit kommt in dein Herz. Ja, ich kann dir nur eine Sache geben. Beschäftige dich auch nicht. Kommt jetzt der Antichrist? Geht das Gas leer? Geht das wird? Kommt dieses? Kommt das? Leute, Jesus sagt, wenn das alles passiert, dann schaut nach oben, ich komme. Wir werden nur vernünftig als Christen durch diese nächsten Tage, Wochen, Monate und vielleicht Jahre noch gehen, wenn wir nach oben gucken. Lass es nicht zu, dass es dem Teufel gelingt, dass du in dir schaust und um dich rum. Dann sage ich dir, gute Nacht. Schau nach oben. Denk daran, in der Arche Noah gab es nur ein Fenster. Das war nicht am Boden, das war nicht an der Seite, es war oben. Als wenn Gott sagen wollte, Junge, du kommst nur durch, wenn der Blick nach oben frei ist. Hier noch etwas Wichtiges. Gebote retten uns nicht, wir brauchen die Gnade Jesu. Ja? Das Befolgen des Gesetzes rettet keinen einzigen Menschen. Und das muss man so sagen, weil das einige Christen glauben, dass es so ist. Ja? Römer 3, 28, also steht fest. Nicht wegen meiner guten Taten werde ich von meiner Schuld freigesprochen, sondern allein deshalb, weil ich mein Vertrauen auf Jesus Christus setze. Hier wird es klar beschrieben. Zweite, Römer Kapitel 3, die Verse 10 bis 14. Genau wie es in der Schrift heißt, keiner ist gerecht, auch nicht einer, keiner ist klug, keiner fragt nach Gott. Übrigens ist die biblische Definition von Klugheit, an Gott zu glauben. Dementsprechend an Gott nicht zu glauben, ist Dummheit. Menschen bilden sich jetzt so viel ein, was sie alles wissen. Und sie schmeißen Gott weg oder haben ihn nicht mehr im Fokus. Ja? Die Bibel sagt, das ist Dummheit. Und dementsprechend sieht unsere Welt aus. Ja? Man will Gott nicht mehr, man schafft Gott ab und der Mensch wird dumm. In den Augen der Bibel. Der Mensch kann IQ haben von was weiß ich wie viel, aber in den Augen Gottes bist du dumm, wenn du nicht an seine Existenz glaubst. Alle sind vom richtigen Weg abgewichen. Keinen einzigen kann Gott noch gebrauchen. Keiner handelt so, wie es gut wäre. Nicht ein einziger. Ihr Rachen ist ein offenes Grab. Ihre Zunge brauchen sie, um zu betrügen. Schlangengift verbirgt sich unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voller Flüche und gehässiger Worte. Galater 3, die Verse 10 bis 14. Diejenigen hingegen, die ihre Hoffnung auf das Einhalten von Gesetzesvorschriften setzen, stehen unter einem Fluch. Denn es heißt in der Schrift, verflucht ist jeder, der sich nicht ständig an alles hält, was im Buch des Gesetzes steht, der nicht all seine Vorschriften befolgt. Und an einer anderen Stelle heißt es, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Daraus geht klar hervor, dass niemand, der sich auf das Gesetz verlässt, vor Gott gerecht dastehen kann. Denn beim Gesetz zählt nicht der Glaube, hier geht es vielmehr nach dem Grundsatz, leben wird der, der die Vorschriften des Gesetzes befolgt. Christus nun hat uns vom Fluch des Gesetzes losgekauft, indem er an unserer Stelle den Fluch getragen hat. Denn so sagt die Schrift, verflucht ist jeder, der am Pfahl oder am Kreuz endet. Durch Jesus Christus bekommen jetzt also Menschen aus allen Völkern Anteil an dem Segen, den Gott Abraham zugesagt hatte. Aufgrund des Glaubens erhalten wir den Geist, den Gott versprochen hat. Klarer geht's nicht. Ja? Dann noch eine Sache, Galater 2, die Verse 14 bis 16. Als ich sah, dass sie sich nicht an der Wahrheit der Botschaft Gottes hielten, sagte ich vor allen anderen zu Petrus, wenn du als gebürtiger Jude die jüdischen Gesetze hinter dir gelassen hast und wie ein Nichtjude lebst, warum verlangst du dann von diesen Nichtjuden, die jüdischen Gesetze zu befolgen, die du aufgegeben hast? Du und ich, wir sind Juden durch die Geburt, keine gottlosen Menschen wie die aus den Völkern. Und doch wissen wir, dass der Mensch vor Gott nicht durch das Halten des Gesetzes gerecht gesprochen wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. Wir sind zum Glauben an ihn gekommen, damit wir durch diesen Glauben von Gott angenommen werden und nicht etwa, weil wir dem Gesetz gehorcht haben. Denn durch das Befolgen des Gesetzes wird niemand vor Gott gerecht. Ist doch nicht ziemlich klar, oder? Ist ganz wichtig. Wir müssen das richtig einsetzen. Das Gesetz wird ständig missbraucht. Einige missbrauchen es und fallen in die Gesetzlichkeit. Du darfst und darfst nicht dies und darfst jenes nicht. Und andere fallen von der anderen Seite des Pferdes, die sagen, das Gesetz gilt für mich gar nicht mehr, ich lebe, wie ich will. Versteht ihr? Das ist ganz wichtig. Und dieser Spannung leben wir. Ja, wie lebe ich denn jetzt? Du musst dir bewusst werden, das Gesetz ist für Sünder. Also musst du das anwenden, auch wenn du evangelistisch mit Leuten unterwegs bist. Zeig ihnen, wer Gott wirklich ist und erzähl ihnen nichts von so einem Wald- und Wiesengott. Manche Christen evangelisieren auch schon so. Probier's doch mal mit Jesus. Kannst du mir mal die Bibelstelle zeigen, wo das steht? Kannst du mal die Kirchengeschichte zurückgehen, wo gesegnete Männer Gottes, Spurgeon, Wesley, Finney, wie sie alle heißen, Luther und was weiß ich nicht alles, dass sie so geredet haben? Zeig mir mal die Bibelstelle. Probier's doch auch mal mit Jesus. So, weißt du? Kannst du ja mal probieren. Vielleicht klappt's. Hallo? Also ich kann das in meiner Bibel nicht entdecken, dass man so evangelisiert. Noch eine wichtige Sache. Hier, der Glaube an Jesus, seine Gnade und die Kraft des Heiligen Geistes oder Christus in uns gibt uns das Leben. Das ist ja wichtig. Es gibt für Jesus Gläubige keine Anklage mehr, versöhnt mit Gott für immer. Das ist so wichtig, das musst du wissen. Und wenn der Teufel dich anklagt, was passiert dann? Das musst du wissen. Denn ist Jesus dein Fürsprecher? Der Satan kommt und klagt dich an, laut Offenbarung der Verkläger, der Brüder Tag und Nacht und der Schwestern auch. Und wer ist in der Bibel der Fürsprecher? Maria? Nein, Jesus. Der kommt und dann stelle ich mir das so vor, ich weiß nicht, ob es so ist, steht nicht in der Bibel, aber ich lasse jetzt mal meine Fantasie spielen. Alles bezahlt. Und dann muss er wieder abhauen. Der kommt und klagt an, stellt sich hin, alles bezahlt. Muss er wieder abhauen. Aber der hat schon eine Energie, ja? Der kommt ja jeden Tag. Aber das musst du wissen. Nicht du. Hast du vielleicht gedacht, dass du jetzt den Teufel besiegen kannst, dann wünsche ich dir viel Spaß. Der ist übrigens besiegt. Als Jesus auf Golgatha gestorben ist und auferstanden am dritten Tag, hat er im wahrsten Sinne des Wortes der Schlange den Kopf zertreten. Und der Satan darf nur so viel handeln, wie Gott ihn zulässt. Und deswegen musst du keine Angst haben vom Teufel. Du sollst ihn aber auch nicht unterschätzen, wie es manche tun. Die Bibel sagt im Judasbrief, einige lästern, das ist immer noch Fürsten und Gewaltige. Ja, aber in Jesus brauchst du keine Angst zu haben. In Jesus haben die Dämonen eher Angst vor dir. Nicht, weil du da bist, sondern weil Jesus in dir ist. Das ist ein Unterschied. Versteht? Du musst nie Angst haben. Du musst dich nur an Jesus halten. Dann ist alles gut. Hier stehen ein paar wichtige Bibelstellen. Epheser 2, 8 bis 10. Noch einmal. Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet. Und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Du kannst ganz entspannt sein als Christ. Deswegen ist das auch nicht die Drohbotschaft. Das haben leider einige Christen haben aus dem Evangelium die Drohbotschaft gemacht. Es ist die frohe Botschaft. Du kannst endlich aufatmen. Wir packen das oft nicht so, aber Menschen, die aus ganz brutalen Sekten oder Religionen kommen, wo so ein Druck ist, und die dann die Freiheit in Jesus haben, die heulen erstmal eine Woche. Die können das gar nicht begreifen, dass sie so einen gewaltigen Gott haben. Darf ich dich mal fragen, bist du noch fasziniert von Jesus? Wird dir das noch groß, dass er dich angenommen hat? Dass er mit dir die Ewigkeit verbringen will? Und dass er jeden Tag da ist? Dass er dir vergibt? Dass sein Herz für dich schlägt? Dass du 24 Stunden im Fokus seines Angesichtes bist und er dein kleines Leben von fast 8 Milliarden Menschen hatte dich im Visier und möchte, dass dein Leben gelingt. Und er hat dich nicht nur im Visier, er hat dich auf seinem Herzen. Und er betet jeden Tag für dich. Er ist unser Fürsprecher. Er tritt ein. Und Jesus ist der Unbesiegbare. Sieh mal, wenn ich manchmal so in Kämpfen bin, in geistlichen Kämpfen, dann schreie ich manchmal im Gebet auch mal ein bisschen lauter, ja? Und dann sage ich, hinweg mit dir, Satan, ja? Ich habe manchmal auch Anfechtungen, dass ich manchmal wirklich denke, der Teufel ist neben mir. Aber dann schreie ich zum Jesus, Jesus, du bist der Sieger. Herr Jesus Christus, du hast der Schlange den Kopf zertreten. Und ich rühme deinen Sieg auf Golgatha. Du hast gerufen, es ist vollbracht. Und du hast noch nie eine Schlacht verloren. Und du bist mein Herr und ich bin dein Eigentum. Jesus, du bist der Größte. Und wenn ich so dabei bin, dann merke ich plötzlich, der Teufel ist weg. Der hält es nämlich da nicht aus. Wenn du dich mit dir beschäftigst, dann macht er dich tot. Du musst in diesen Situationen, wo es manchmal so ganz dunkel wird, musst du dich nur auf Jesus fokussieren. Mach das nächste Mal, wenn der Feind dich angreift, dann sing mal, O du Lamm Gottes, ja? Sing diese alten Erweckungslieder, da ist noch richtig Leben drin. Du hast auf Golgatha herrlich gesiegt, sing ganz laut, lass die Menschen denken, dass du verrückt bist, egal, sing es, ja? Und bete Jesus an und dann wirst du merken, wie der Feind weicht, ja? Römer 6, Vers 14, dann wird nämlich die Sünde ihre Macht nicht mehr über euch ausüben, denn ihr lebt nicht unter dem Gesetz, euer Leben steht vielmehr unter der Gnade. Dann gibt es noch in Römer 7, 6 bis 14 und 14 bis 25 die Verse und Römer Kapitel 8, die Verse 1 bis 17, etwas ganz Wichtiges. Ich kann jetzt nicht alle Bibelstellen lesen, ich möchte aber noch Römer 9, die Verse 30 bis 33 lesen. Welchen Schluss sollen wir nun daraus ziehen? Menschen, die nicht zum jüdischen Volk gehören, sind von Gott gerecht erklärt worden, ohne sich darum bemüht zu haben. Sie haben die Gerechtigkeit empfangen, deren Grundlage der Glaube ist. Israel hingegen hat bei all seinen Bemühen, das Gesetz zu erfüllen, und dadurch die Gerechtigkeit zu erlangen, das Ziel nicht erreicht und dass es beim Gesetz geht. Und warum nicht? Weil die Grundlage, auf die sie bauten, nicht der Glaube war. Sie meinten, sie könnten das Ziel durch ihre eigene Leistung erreichen. Das Hindernis, an dem sie sich stießen, war der Stein des Anstoßes, von dem es in der Schrift heißt, An dem Grundstein, den ich in Zion lege, wird man sich stoßen. Es ist ein Fels, an dem man zu Fall kommen wird. Aber wer ihm vertraut, wird vor dem Verderben bewahrt werden. Simon, das ist wichtig. Die Israeliten hatten gedacht, wir brauchen diesen Jesus nicht. Wir sind die Pharisäer, wir halten das Gesetz. Die haben es nicht verstanden. Die haben es nicht verstanden, obwohl es Gottes auserwähltes Volk, also wenige, ein paar, natürlich die ersten Jünger waren alles Juden, ja, Petrus und die ganzen Konsorten waren alles Juden. Aber das Volk selbst ist vorbeigegangen an ihnen, weil sie das nicht im Glauben kapieren konnten. Sie wollten schaffen, sie wollten Religion. Die haben nicht verstanden, dass Jesus gekommen ist, das Gesetz zu erfüllen. Das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Hier noch etwas ganz Wichtiges. Jesus Christus hat das Gesetz erfüllt, beziehungsweise das Gesetz hat ihm das Ziel erreicht. Telos. Das Ziel erreicht am Kreuz. Römer 10, 4. Denn mit Christus ist das Ziel erreicht, um das es im Gesetz geht. Jeder, der an ihn glaubt, wird für gerecht erklärt. Jesus erklärt dich gerecht, wenn du an ihn glaubst. Galater 2, die Verse 19 bis 21. In Wirklichkeit jedoch habe ich mit dem Gesetz nichts mehr zu tun. Ich bin durch das Urteil des Gesetzes dem Gesetz gegenüber gestorben, um von jetzt an für Gott zu leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt, nicht mehr lebe ich. Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich weise Gottes Gnade also nicht zurück, denn das Gesetz kann uns nicht dazu verhelfen, vor Gott gerecht dazustehen. Wäre es anders, dann hätte es Christus nicht sterben müssen. Galater 3, 13 habe ich euch schon vorgelesen. Kolosser 2, Vers 14. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Wer jetzt diese Vollendung des Herrn missachtet und versucht, sich selbst zu retten, geht in die Irre. Jesus hat deinen Schuldbrief zerrissen. All die Anklagen, diese ganzen Anklagen, die das Gesetz gegen dich vorbringt, hat er für dich am Kreuz bezahlt. Das wäre so, als wenn du hoch verschuldet bist, du könntest die Schulden in deiner Bank nicht zurückzahlen und stellt euch vor, dann kommt, keine Ahnung, Gino und sagt, ich bezahle alles. Und dann bist du frei. Es ist nur ein Haken dabei, du musst es annehmen. Du kannst auch zum Bankfilialleiter sagen, nee, das mache ich nicht, wenn du zu stolz bist. Es liegt aber dann nicht an der bezahlt hat, es liegt an dir, weil du stolz bist, deine Schulden ausgleichen zu lassen. Und das ist das Problem des Menschen. Der Mensch glaubt, er könnte seine Sünden irgendwie schon hinkriegen, durch gute Werke und was weiß ich. Und Gott sagt, nein, du bist so verschuldet, keine Chance. Null. Und das ist die Frage, ob du das glaubst. In Galater Kapitel 2, die Verse 1 bis 4 und 21, dann 14 Jahre später ging ich wieder nach Jerusalem hinauf, diesmal war Barnabas dabei und ich nahm auch Titus mit. Der Grund für meine Reise war, dass Gott mir eine Offenbarung, eine entsprechende Weisung gegeben hatte. Ich legte der Gemeinde von Jerusalem das Evangelium vor, das ich unter den nichtjüdischen Völkern verkündige. Genauer gesagt, ich legte es den maßgebenden Leuten vor, nur sie nahmen an der Besprechung teil. Denn ich wollte sicherstellen, dass die Arbeit, die ich getan hatte und noch tun würde, nicht vergeblich war. Doch meine Sorge war unbegründet. Man versuchte nicht einmal, meinen Begleiter Titus, ja, der ja ein Grieche ist, zum jüdischen Ritual zu zwingen. Allerdings mussten wir uns mit einigen falschen Brüdern auseinandersetzen, mit Eindringlichen, die sich bei uns eingeschlichen hatten und ausspionierten wollten, wie wir mit der Freiheit umgehen, die Jesus Christus uns gebracht hat. Ihr Ziel war, uns wieder zur Sklaven des Gesetzes zu machen. Ich weise Gottes Gnade also nicht zurück, denn das Gesetz kann uns nicht dazu verhelfen, vor Gott gerecht dazustehen. Wäre es anders, dann hätte Christus nicht sterben müssen. Ja. Galater 5, 4. Wenn ihr versucht, mit Hilfe des Gesetzes vor Gott gerecht dazustehen, habt ihr euch aus der Verbindung mit Christus gelöst und euer Leben steht nicht mehr unter der Gnade. Ein hartes Urteil, aber ein klares. Deswegen lasst ihr nie von irgendwelchen Christen, die gesetzlich sind, irgendwelches Joch raufbringen. Ja? Du hast die Freiheit. Ich sage dir eins, einer, wo die Alarmglocken bei dir hochgehen müssen, wenn jemand zu dir kommt und sagt, du brauchst Jesus und sofort abhauen. Sofort. Auf Ort und Stelle abhauen, du bist in einer Sekte. Jesus allein. Amen. Nicht Jesus und. Jesus allein. Jesus und ist die Theologie des Satans. Der lässt es sogar stehen. Aber dann knechtet er Menschen. Und da gibt es ganz viele, ganz merkwürdige Richtungen, auch in der Christenheit. wo Leute mit Askese übertrieben versuchen, sich heilig zu machen. Das ist alles nur Bluff der Finsternis. Römer 7, die Verse 1 bis 6, durch den gekreuzigten Christus ist der Glaubende dem Gesetz gestorben. Und das ist auch wichtig, selbst wenn man alle Gesetze halten würde, aber in einem fallen würde, da wäre alles umsonst. Das steht in Jakobus Kapitel 2, Vers 10. Das ist so wichtig. Das Gesetz des Christus ist für uns. Ja, was ist denn das Gesetz des Christus? Galater 6, 2, da steht, helft einander, eure Lasten zu tragen. Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Die Liebe. Helfen. Nicht herrschen. Das haben einige Pastoren und Pröpste und Päpste und was weiß ich, wie sie sich alle nennen, noch nicht verstanden. Ja? Johannes 13, Verse 34, 35, ich gebe euch ein neues Gebot. Jetzt bin ich gespannt. Was denn? Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eure Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Ja, Gott hat, Jesus hat ein Gebot. Liebe ist alles. Ist dir schon mal aufgefallen, wenn du einen liebst, einen Menschen wirklich liebst, dann muss dir keiner erzählen, dass du den nicht verletzen willst. Das Motiv deiner Liebe wird dein Leben dementsprechend so aufstellen, dass du den anderen nicht wehtun willst, weil du ihn liebst. Und das ist eine ganz einfache Sache. Wenn du Jesus liebst, dann stimmt dein Leben. Du bist nicht perfekt, aber dein Leben stimmt, weil die Liebe ist das entscheidende Fundament. Aber wenn du nur Jesus nachfolgst aus Zwang oder weil du denkst, auf dich hat die gläubige Welt nur gewartet, dann kannst du es vergessen. Und die Frage müssen wir uns stellen. Dieses Gesetz, habe ich das? Markus Kapitel 12, 28, 31, einer der Schriftgelehrten hatte diesem Streitgespräch zugehört und gesehen, wie gut Jesus den Sadduzäern geantwortet hatte. Nun trat er näher und fragte ihn, welches ist das Wichtigste von allen Geboten? Tolle Frage. Und Jesus antwortete, das wichtigste Gebot ist, höre Israel. Der Herr, unser Gott, ist der alleinige Herr. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand und mit all deiner Kraft. An zweiter Stelle steht das Gebot, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Kein Gebot ist wichtiger als diese beiden. Hat Jesus mal kurz, was für ein Satz, ja? Der hat die ganzen Gebote auf diesen Nenner gebracht. Und jetzt haben wir das Video gesehen, ich fand das super erklärt, wie diese Taube in Form des Heiligen Geistes in dein Herz gekommen ist und du die Eigenschaften Jesu plötzlich leben kannst. Nicht du, sondern der Heilige Geist durch Jesus Christus in dir ist ein Unterschied. Nicht, dass du verkrampfst, das probierst, das klappt nicht. Das klappt nicht. Haben wir jetzt, glaube ich, euch ist klar geworden, dass mit dem Einhalten des Gesetzes keiner das schafft, oder? Sonst habe ich etwas ganz Großes hier verkehrt vorgetragen. Wenn ihr jetzt rausgeht und ihr wollt den Schabbat halten, um errettet zu werden oder andere Dinge, dann halte ich den nächsten Sonntag nochmal eine Predigt. Ja? Ich hoffe, dass uns das bewusst geworden ist. Und zum Schluss möchte ich etwas zusammenfassen. Das Gesetz ist die Norm allen Rechtes, die die Welt zusammenhält. Jedes bürgerliches Recht hat an den 10 Geboten einen letzten Maßstab. Noch, sage ich bewusst, weil leider die Gesellschaft dabei ist, das alles zu kippen. Aber das war über Jahrhunderte hinweg die Norm. Das Zweite, das Gesetz soll zu Jesus führen. Das Gesetz ist der Zuchtmeister. Das heißt, das Gesetz zeigt dir, du hast keine Chance. Du bist null fähig, mit Gott zu leben. Und dann soll in dir ein Aufschrei sein. Aber bitte, wer bringt mich mit diesem heiligen Gott in Verbindung? Und dann kommt Jesus. Und das Dritte, das Gesetz ist für uns Jünger und Jüngerinnen der Spiegel, uns richtig zu sehen. Dass wir uns nicht einbilden, irgendwie die gewaltigen Männer und Frauen zu sein. Das schlimmste Hindernis im geistlichen Wachstum eines Christen ist Stolz. Und viele Christen haben versäumt, wo sie herkommen. Es gibt so manche Christen, die sagen, wie kann man nur so leben? Dann sage ich, halt, Moment mal, vor 10 Jahren warst du genauso schlimm. Nee, so war ich nicht. Doch, du warst schlimmer. Echt? Ja. Ja? Also es gibt nichts Schlimmeres als das. Das Vorletzte, das Gesetz selbst aber darf nicht der Heilsweg sein. Der ist und bleibt Jesus Christus, der Vollender des Gesetzes. Das ist so ganz wichtig, dieser Satz, den prägt euch bitte ein. Kein Heilsweg. Kein Heilsweg. Der Heilsweg ist allein Jesus. Ja. Und Ich hatte mal ein Gespräch mit jemandem, der sagte, du machst es dir aber einfach, Christian. Du verlässt dich da auf jemanden, der alles für dich getan hat. Ich sage, weißt du, habe ich ihn umarmt. Ich sage, ich habe dich doch eher beleidigt. Nein, du hast verstanden, um was es geht. Genau. Ja, aber das ist doch zu einfach. Ja, ich sage, für uns schon. Aber der Preis war brutal. Was war denn der Preis? Gott selbst musste in Form seines Sohnes elendig sterben am Kreuz. Das heißt, das Fundament der Gnade war die brutalste Bezahlung aller Zeiten. Und du und ich, wir profitieren von der Gnade, weil Jesus sein Leben für uns gegeben hat. Glaubt es mir, wenn wir in der Ewigkeit sind, wird uns das erst richtig bewusst. Wenn wir so ein kleines bisschen da oben angekommen sind und uns wird bewusst, Herr, das hast du alles für uns gemacht. Ich glaube, wir werden ohne Ende den Herrn anbeten. Ich glaube, die Ewigkeit werden wir das nie richtig fassen können, was Jesus für uns erworben hat. Und du musst dir diesen Fokus nicht wegnehmen lassen. Und das Letzte, einer der wichtigsten Sätze, stammt nicht von mir. Ja, diesen Satz habe ich damals von Bruder Martin Vetter mal gehört. Ja. Christen tun nicht gute Werke, um errettet zu werden, sondern sie tun gute Werke, weil sie errettet sind. In dem Sinne, Amen. Schwester, ich denke, dass wir vielleicht noch zusammen beten. Lieber Vater im Himmel, wir können nur staunen. Wir können einfach nur staunen, wie heilig dein Gesetz ist. Und wenn wir das nur so ein bisschen verstehen, was du uns hinterlassen hast, dann können wir einfach nur danken, von ganzem Herzen danken, dass dein Sohn gekommen ist. Herr Jesus, niemand würde auch nur eine Sekunde in der Gegenwart deines Vaters und in deiner Gegenwart bestehen können, wenn du nicht alles vollbracht hättest. Und Herr Jesus, wir möchten dir gemeinsam danken, dass du diesen Weg gegangen bist, dass du den Himmel verlassen hast, bis ans Kreuz gegangen, hast dort elendig gelitten, Herr. Da bricht mein Herz jedes Mal, wenn ich daran denke, dass du zerbrochen wurdest für uns. Was musst du dort erlitten haben, als du ausrufen musstest, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es waren meine Sünden auch, Herr, die dazu beigetragen haben, dass der Vater sich von dir abwandte. Und wir möchten uns einfach nur demütigen vor dir und dich bitten, Herr, vergib uns, was wir dir bis jetzt alles angetan haben. Und wir möchten uns auch beugen vor dir, dass wir so viel manchmal aus uns heraus machen wollen. Und wir verstehen es einfach nicht, dass du schon alles vollbracht hast. Und wir bitten dich ab jetzt, dass der gute Heilige Geist uns das so deutlich macht, dass es darauf ankommt, dich über alles zu leben. Hilf, dass unser Motiv, in der Heiligung zu leben, nicht irgendein Zwang oder Druck ist, sondern pure Liebe. Das ist mein Wunsch. Hilf du, dass wir in diese Woche hineingehen mit dieser Freude, dass wir wissen, du hast alles vollbracht. Und schenk du Gelegenheiten, dass wir Menschen erklären dürfen, was dein Gesetz sagt und dass wir nicht davon wegrücken, dass die Menschen erkennen, dass sie hoffnungslos verloren sind, aber dass wir dann dich ins Spiel bringen, Herr Jesus. Pass du auf uns auf. Vielleicht kommst du auch bald wieder, vielleicht heute. Wir freuen uns auf dich. Egal was passiert, wir dürfen in dir geborgen sein. Du hast uns versprochen, du verlässt uns nicht bis zum letzten Atemzug. Und auf dich ist Verlass. Du bist und bleibst der beste Hirte.